Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Wir haben in den Psalmen erst eine kleine Wegstrecke zurückgelegt und doch schon viel erlebt. Von den Psalmen 3 und 4 her kommend, wurden wir mit David bereits in die Tiefe stärkster Bedrängnis geführt und gleichzeitig zur höchsten Sicherheit, dass Gott, der Herr, hilft und rettet. Die reale Situation äußerster Not einerseits und Gottes allmächtiges Eingreifen andererseits, das Vertrauen darin und die Bitte darum, wird im kommenden Abschnitt, den Psalmen 5 bis 7, verstärkt zum Ausdruck kommen. Wir befinden uns am Anfang von Psalm 5. Vers 1 gibt den Titel an. Er lautet »Ein Psalm Davids, vorzusingen zum Flötenspiel«. Zuvor hatten wir erfahren, dass Psalm 4 für Saiteninstrumente, den Neginot, komponiert wurde. Psalm 5 nun ist für Blasinstrumente, die Nehilot, geschrieben. Außerdem gehört Psalm 5 zu den Psalmen, die eine Passage zu Psalm 8 bilden. Bis dahin geht es thematisch um Bedrängnis und Not, um Gebet sowie um Vertrauen und Sicherheit in Gott. David ist der Verfasser dieses Psalms. In erster Linie kommt seine persönliche Glaubenserfahrung zum Ausdruck. Und doch betreffen die Botschaften des Psalms auch die Kinder Gottes aller Generationen und Zeiten. Psalm 5 wird übrigens, wie schon Psalm 3, in die Kategorie der Morgenpsalmen eingeordnet. Hören Sie, wie er beginnt. Ich lese die Verse 2 bis 4. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Reden. Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott, denn ich will zu dir beten. Herr, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Am frühen Morgen erhebt der Beter seine Stimme zu Gott. Die morgendliche Zeit bietet fruchtbaren Raum, unser Herz im Gebet vor Gott auszuschütten. Ich lese weiter, die Verse 5 bis 8. Denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Die Ruhmpredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Du bist Feind allen Übeltätern. Du bringst die Lügner um. Dem Herrn sind ein Greuel die Blutgierigen und Falschen. Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Angesichts all des Bösen sagt David, dass er dennoch durch Gottes große Gnade eingehen darf in sein Haus. Das ist purer Trost für den Gläubigen. Schauen wir uns um und sehen immer nur die übermächtigen Übel und die grenzenlose Gottlosigkeit um uns herum, so kann uns dies schier krank machen im Herzen. Was nun ist der Trost Gottes in solchen Tagen? David bringt es zum Ausdruck. Er darf durch Gottes große Gnade eingehen in Gottes Haus, Gemeinschaft haben mit ihm und bei ihm sein. Der Psalmist beschreibt auch Gottes Abscheu gegenüber allem Falschen und Gottlosen, und gleichzeitig leidet er selbst darunter. Er ist auf Gottes Seite. Auch Gott schmerzt diese sündige Welt von heute, denn sie hat keine Gemeinschaft mit ihm. Der Apostel Johannes erklärt es uns in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 5, so. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und im Buch Habakuk, Kapitel 1, Vers 13, heißt es über Gott, deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Eines ist gewiss, Gottlosigkeit hat eine gewisse Zeit, in der sie gedeiht und erblüht, jedoch wird der Tag der Zerstörung allen Übels kommen. Die Bibel spricht klar und deutlich von dem Tag des Gerichts. In der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8 steht, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Vielleicht klingt es ja nach furchteinflößender, ältlicher Predigt, aber die Verse aus Psalm 5, die von der Abneigung Gottes gegen alles Sündhafte handeln, sie sind in meinen Augen ein früher Hinweis darauf, dass eines Tages Gottes Gericht über diese Erde kommen wird. David befindet sich inmitten der besagten Gottlosigkeit. Was tut er? Er betet flehentlich. Ich lese aus Psalm 5 die Verse 9 und 10. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg. Denn in ihrem Mund ist nichts Verlässliches. Ihr Inneres ist Bosheit. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Mit anderen Worten sagt David, meine Feinde lauern. Sie warten nur darauf, dass ich stolpere und falle. Aber ich will dich ehren, Herr. Darum bittet er den Herrn, ihn zu leiten in seiner Gerechtigkeit und den Weg zu ebnen. Die Haltung der Feinde ist lauter Bosheit und Falschheit, was sich in ihren Worten ausdrückt. Übrigens zitiert Paulus dies in seinem Brief an die Römer, Kapitel 3, Vers 13. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Die Feinde Davids scheinen die Wahrheit nicht zu kennen und reden sie auch nicht. David betet weiter, ich lese die Verse 11 bis 13, sprich sie schuldig, Gott, dass sie zu Fall kommen durch ihre Ränke. Stoße sie aus um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen loben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten, du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Soweit die Verse 11 bis 13. Gebet ist die Zufluchtsstätte für diejenigen, die, wie David, von der Gottlosigkeit umgeben sind. David bittet Gott um Führung und Befähigung, um den geraden Weg gehen zu können und in all dem Schlamassel Gottes Namen nicht zu beschmutzen. In Vers 11 bittet David den Herrn, die Gottlosen zu verstoßen. Diese Bitte, jemanden zu verstoßen, ist das erste sogenannte Fluchgebet in den Psalmen. Ich werde auf dieses Thema noch zurückkommen, denn in einigen Gebeten bittet David Gott konkret darum, Gerechtigkeit zu üben. Er fleht ihn einzugreifen mit seinem Gericht. Zum Teil klingen diese Gebete sehr hart. Es war allerdings auch Jesajas Gebetsstil, zum Beispiel ganz am Schluss von Kapitel 63 und am Anfang von Kapitel 64. Dort heißt es, »Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten.« In der Tat, eines Tages wird Gott Gericht üben. Gott wird abrechnen. Die Bibel lässt uns darin nicht im Unklaren. In diesem Zusammenhang, Gott als Richter, erinnern wir uns an das Gleichnis, das Jesus von der Witwe erzählte, die ihr Recht bei einem Richter einforderte. In Lukas 18, in den Versen 3 bis 8, lesen wir Folgendes. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, »Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher.« Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, »Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage.« Da sprach der Herr, »Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er's bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden?« Soweit aus dem Lukasevangelium, Kapitel 18, die Verse 3 bis 8. Ganz in diesem Sinne verstehe ich David, als er auf seine Art zu seiner Zeit betete, dass Gott Recht schaffen möge. Allerdings, meines Erachtens bedeutet es für einen Jünger Jesu Unglaube, in derselben Form wie David darum zu beten, dass Gott die Feinde verstoßen soll. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern, die auch aufgrund dessen Kinder Gottes heißen sollen, »Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel.« So steht es im Matthäusevangelium, Kapitel 5, in den Versen 44 bis 45. Es steht nicht geschrieben, dass dies leicht ist, das ist es bestimmt nicht. Dennoch, der Herr hat uns aufgetragen, unsere Feinde zu lieben und für unsere Verfolger zu beten. Der Schreiber des Römerbriefes erklärt hierzu: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. So Römer 12, Vers 19, mit einem Zitat aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 35. Gott sagt, dass er das Böse vergelten wird. Wenn wir einen Schlag abbekommen, kann unser erster Impuls sein, es dem Täter heimzuzahlen. Versuchen wir aber, für diese Dinge auf eigene Faust Recht zu schaffen, dann wandeln wir nicht mehr im Vertrauen auf Gott. Er will, dass wir ihm vertrauen und dass er sich um unsere Feinde kümmert. Soweit zu unserem Vertrauen in den Herrn, das sich allerdings auch dann zeigt, wenn wir im Alltag Menschen auf gewisse Grenzen hinweisen. Dies hat mit Rache nichts zu tun, sondern mit Gottes Wirken in seinen Kindern, so dass sie Licht in der Welt sind. Die Zusage Gottes, dass er befugt ist, Rache zu üben und dass er vergelten wird, diese Zusage kann ein riesiger Trost sein für alle Erretteten, auch in der Zeit der großen Trübsal. Ich halte es für denkbar, dass sie dann Davids Gebet beten werden. Und Gott wird ihre Gebete erhören, weil es seine Absicht ist, sein Volk zu erhören. Und er ebenso plant, Recht zu schaffen. David war geistlich gesehen unter dem Gesetz, und er befand sich in großer Bedrängnis. Er betete in der Gewissheit, dass Gott seine Hilfe ist und ihn erhören wird. Dies ist der großartigste Trost für Gottes Volk inmitten von Verfolgung und Bedrängnis. In Psalm 6 treffen wir wieder auf diesen Beter von Psalm 5, nachdem er rund um sich geschaut hat und schockiert festgestellt hat, dass er von Gottlosigkeit und Boshaftigkeit umgeben ist. Es wirkte wie ein Spiegel, der ihm auch den Blick in sein eigenes Inneres eröffnete. Und nun ist es offenbar. Er ist ganz und gar nicht vollkommen vor Gott. Während die vorangegangenen Psalmen zur Kategorie Morgen- oder Abendgebet gehören, können wir jetzt von einem Gebet in schwärzester Nacht reden. Der Psalmtitel in Vers 1 mag noch ein Hinweis auf die Ernsthaftigkeit und Dunkelheit sein. Dort heißt es, ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel auf 8 Saiten. Es ist denkbar, dass diese 8 Saiten tiefer in den Bass reichten und daher auch mit dunklen Männerstimmen im Bass gesungen wurden. Tiefe seelische Nacht kommt nun zum Ausdruck. Ich lese die Verse 2 bis 5. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach, heile mich. Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange? Wende dich, Herr, und errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen. Nach der äußerlichen Gottlosigkeit tritt hier die innere Gottesferne zutage. Nach einem Fluchgebet folgt hier nun ein ernstliches Bußgebet. Der Moment ist gekommen, in dem David seine persönliche Not erkennt. Er ruft flehentlich zu Gott in bußfertiger Einsicht und er bekennt, weiter ab Vers 6, denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. Ich denke, in erster Linie sehen wir hier David, aber dann ist es auch ein Bild von Jesus Christus. Und außerdem kann es ein Bild Israels in der Endzeit und der Gläubigen aktuell sein. Und das betrifft sie und mich. Gott brauchte für mich sehr viel Gnade. Er hat jedoch immer noch mehr zur Verfügung für jeden anderen. Er hat Gnade in Überfülle, die wir auch gewiss nötig haben. In Jesaja 52, Vers 14 steht über Jesus geschrieben, wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. Und in Psalm 69, Vers 4 sagt der Herr, ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Wiederum in Psalm 42, Vers 4, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Psalm 38, Vers 11, Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen, und das Licht meiner Augen ist auch dahin. Schließlich in Psalm 88, Vers 10. Mein Auge sehnt sich aus dem Elend. Herr, ich rufe zu dir täglich. Ich breite meine Hände aus zu dir. All diese ausdrucksstarken Zitate sind nur ein kleiner Ausschnitt der Momente, in denen der Geist Christi auch prophetisch, also vorausschauend, von seinem eigenen Leiden in den Tagen seiner Erniedrigung spricht. Auch sein Volk, das Volk Israel, der Überrest in der Zeit der großen Trübsal, wird durch Leiden gehen. Heutzutage sind es die Heiligen Gottes, die Leid durchmachen. Die Hilfe, der große Trost ist, dass er all diese Dinge durchschritten und durchlitten hat. Gewiss ist, was auch immer sie durchmachen, er ist schon hindurchgegangen und kann sie trösten. Deshalb ist Jesus Christus unser wunderbarer Retter und Tröster. Aus diesem Grund kann auch der Psalmist verkünden, ich lese aus Psalm 6, den 9. Vers, »Weichet von mir, alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen.« Darauf antwortet Gott, so dass der Psalmbeter feststellen kann, »Der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an.« Der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt uns hierzu, »Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten könnte, und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt.« So der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 5, Vers 7. Dies beschreibt auch unser Vertrauen auf Gott in diesen Tagen. Gott wird unser Gebet aus tiefer Not hören und beantworten. Ist das auch für Sie der Trost? Wenn Sie sich gerade heute in einer notvollen Situation befinden, dann ist der Psalm 6 für Sie persönlich gerade richtig. Der folgende Psalm 7 ist in gewisser Weise eine Steigerung, nicht nur ein Hilferuf in der Not, sondern auch ein Aufschrei gegen die Gottlosen, gegen die Menschen der Sünde. Schon der Titel, Vers 1, besagt, ein Klagelied Davids, das er dem Herrn sang, wegen der Worte des Kusch, des Benjaminiters. Der Begriff, der im Hebräischen für das Wort Klagelied steht, bedeutet so viel wie ein klagender, schreiender Gesang. Achten wir auf das Vertrauen, das Gott dabei in seinen Gott setzt. Ich lese die Verse 2 und 3. Auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und errette mich, dass sie nicht wie Löwen mich packen und zerreißen, weil kein Retter da ist. Wer sind diese Löwen? Im 1. Petrusbrief vergleicht der Apostel Petrus den Teufel mit einem umherstreifenden Löwen und warnt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. In seinem Klagen singt David nun unter anderem von ungerechter Verfolgung. Ich lese die Verse 4 und 5. Herr, mein Gott, hab ich solches getan und ist Unrecht an meinen Händen, hab ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir lebten, oder geschädigt, die mir ohne Ursache Feind waren. David erwähnt hier Menschen, die ihm ohne Ursache Feind waren. Unrecht und unverschuldetes Leid sind nur schwer zu ertragen. Warum lässt Gott so etwas zu? Wie soll ich darauf reagieren? Eine Antwort darauf zu geben, fällt mir schwer. Tatsache ist, in Ihrem wie in meinem Leben gibt es Dinge, die wir nicht begreifen. Aber sicher wird Gott sie uns eines Tages erklären. Ich dagegen kann Ihre Not nicht erklären. Ich weiß ja nicht einmal, warum ich selbst gewisse Dinge durchmachen muss. Wieder kommen wir zu einem Abschnitt, in dem die Hoffnung aufkeimt und es hell wird. Nach schwärzester Nacht erwacht immer ein neuer Tag. Ich lese Vers 7. Steh auf, Herr, in deinem Zorn, erhebe dich wider den Grimm meiner Feinde. Wache auf, mir zu helfen, der du Gericht verordnet hast. David schreit also zu Gott, er soll Gerechtigkeit durchsetzen. Sollte nicht der Richter des Himmels und der Erde Recht tun? Ich lese Vers 12. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich strafen kann. Gott ist imstande, das Gottlose zu strafen. Wir leben in einer Zeit der neuen Moral, die eigentlich nichts Neues ist. Gott jedoch ändert seinen Standard nicht. Er passt ihn nicht dem modernen Denken an. Auf ihn ist Verlass, so dass wir mit David singen können. Ich lese den letzten Vers aus Psalm 7. Ich danke dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen und will loben den Namen des Herrn, des Allerhöchsten. In der Sendereihe durch die Bibel standen diesmal die Psalmen 5 bis 7 im Mittelpunkt. Eines wurde dabei klar: Unser Psalmist findet den Weg zu Dank und Lob und gleichzeitig ermutigt er uns dazu. Ich bin sehr froh und dankbar, mit Ihnen Gottes Wort aus dem Buch der Psalmen teilen zu können. Ihm gehört unser Lob. Für heute sage ich Ihnen auf Wiederhören und Gott befohlen.